Wir haben mal angefangen mit dem Epheserbrief und heute wollen wir weitermachen. Und wir sind immer noch ganz am Anfang bei der Einleitung, die Verse 3 bis 14, wo wir 10 Gründe finden, wofür wir Gott preisen und loben sollen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, dass wir den Text lesen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wie lernen wir jemand kennen? Meistens beginnt es damit, dass wir jemand beobachten. Wir sehen ihn und machen uns schon mal ein Bild von ihm. Vielleicht wie er gekleidet ist, die Körperhaltung, Gesichtsausdruck. Und dann machen wir schon uns die ersten Vorstellungen davon, was für ein Mensch das ist, wie er ist. Problem ist nur, stimmt das? Ist er wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Ich denke, wir kennen das alle, dass wir uns manchmal kolossal getäuscht haben. Wir haben uns so Vorstellungen gemacht, ah ja, der sieht so aus, der wird so und so sein. Und später, wenn wir die Person kennengelernt haben, merken wir, der ist ja ganz anders, als ich dachte. Was hilft, um wirklich jemanden kennenzulernen, zu wissen, wie er wirklich ist? Da hilft nur eins, mit ihm reden und ihn fragen. Nicht nur, was er gesagt hat, sondern manchmal noch viel wichtiger, was er gemeint hat. Es ist nicht immer dasselbe. In der Ehe erleben wir das immer wieder. Mann und Frau sind ein bisschen unterschiedlich, habe ich so gehört. Und manchmal ist es so, meine Frau tut was und sagt was und ich gucke sie nur fassungslos an und frage, warum tust du das? Was soll das bedeuten? Und umgekehrt genauso, vielleicht sogar noch viel häufiger. Und was hilft da weiter? Da hilft eigentlich nur zu fragen, was meinst du? Das muss man erklären. So ist es in der Ehe, so ist es in der Familie, so ist es in jeder Gemeinschaft. Immer, wo Menschen zusammenkommen. Man muss den anderen kennenlernen, reden, verstehen. Und wenn es uns schon so geht mit anderen Menschen, was meint ihr, wie es uns geht mit Gott? Er ist unsichtbar, ganz anders, ganz weit weg. Wie sollen wir ihn jemals verstehen? Was würden wir denn von Gott wissen, wenn er sich nicht offenbaren würde, mitteilen würde? Wenn ich nur meine Vorstellung von Gott hätte, dann hätte ich einen verkrüppelten, komischen Gott, weil mein Kopf komisch ist. Meine Gedanken sind komisch. Wenn wir den wahren Gott kennenlernen wollen, wie er wirklich ist, dann brauchen wir dringend, dass er sich zeigt. Und das ist eine sehr gute Nachricht heute Morgen von Epheser 1, Vers 9. Gott zeigt sich, er offenbart sich. Wir können etwas über ihn erfahren. Es fängt ganz allgemein damit an, man nennt es vielleicht auch häufig die allgemeine Offenbarung Gottes. Das heißt, es gibt Dinge, die Gott offenbart, die alle Menschen gleichermaßen sehen können. Zum Beispiel in der Schöpfung. Paulus beschreibt es in Römer 1. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Paulus sagt, Gott hat sich geoffenbart, er hat sich mitgeteilt, und zwar in der Schöpfung. Alle Menschen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten können Gott in der Schöpfung sehen, dass es ihn gibt und dass er dann offensichtlich mächtig ist. Das gilt heute noch, auch wenn wir die Wissenschaft haben. Manchmal hat man den Eindruck, sobald wir irgendwelche Naturgesetze entdecken oder irgendwas beschreiben können, brauchen wir Gott nicht mehr. Das ist ja erklärbar. Aber das ist natürlich nicht so, denn je mehr wir ins Detail gehen und verstehen und erforschen, desto mehr merken wir gleichzeitig, dass die Dinge noch viel komplizierter sind, als wir vorher dachten. Und letztendlich werden wir es nie komplett erklären können. Ein Mann, der das auch schön zusammen verbindet, Wissenschaft und den Glauben an Gott und vor allem die Anbetung, ist Francis Collins, ein Genetiker, der war der Leiter des humanen Genomprojekts. Also er hat das Projekt geleitet, was so circa 2000 das komplette menschliche Genom sequenziert hat. Und für ihn ist die DNA nicht irgendwas, was ihn weg von Gott führt, sondern er staunt über die DNA und sieht darin, wie groß der Schöpfer ist. Und für ihn ist die DNA die Sprache Gottes. Alle Menschen haben gleichen Zugang zu dieser Offenbarung der Schöpfung. Die Frage ist, was machen wir damit? Fast alle Menschen staunen über die Natur. Also wenn man guckt, wie Proteinbiosynthese gemacht wird, wenn man schaut, wie die DNA aufgesplittet wird und in den Ribosomen, Aminosäuren dann angekettet wird, es ist Wahnsinn. Jeder staunt darüber, auch der Atheist. Der Unterschied ist aber, dass wir aufgerufen sind, Gott dafür zu danken, ihn dahinter zu sehen. Das ist heute noch so. Heute Morgen, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, ein Zugang ist, einfach die Schöpfung anzuschauen. Und es ist eine gute Erinnerung an uns, dass wir, wenn wir staunen über, vielleicht wenn ein Baum austreibt und das wunderschön ist, oder wir Berge sehen, dass wir nicht nur sagen, oh, dieser Baum ist schön, dieser Berg ist herrlich, sondern dass wir immer, immer als Gewohnheit gleich hinzufügen, danke Gott. Danke, Vater. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Das ist eine gute Nachricht. Aber, um ganz ehrlich zu sein, das reicht nicht. Da sind wir im Prinzip genau in der Situation, wenn ich nur eine Person sehe, wie er gekleidet ist, seine Körperhaltung, seine Mimik. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sein Charakter ist, sein Herz. Was brauchen wir? Wir brauchen eine spezielle Offenbarung. Gott muss sich auch mitteilen, in Wort und Tat. Und auch dafür können wir dankbar sein. Heute Morgen sagt Paulus, ein Grund, Gott zu preisen, ist das, was er sich mitgeteilt hat. Er sagt uns, wie er ist. Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Warum ist es wichtig? Weil wir sonst keine Ahnung hätten, was Gott denkt. Die Geheimnisse seines Herzens. Wir hätten keinen Zugang zu. Paulus beschreibt das Problem in 1. Korinther 2,11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ich weiß nicht, was in deinem Geist ist. Nur du weißt es. Selbst das nicht immer. Und so ist es auch mit Gott. Wer weiß schon, was Gott denkt, was in seinem Geist ist? Das weiß allein Gott und der Geist in ihm. Und wie sollen wir es dann erfahren? Das geht nur, wenn er sich mitteilt, wenn er zu uns spricht. Der Wille ist was ganz Zentrales bei einer Person. Was ist der Wille? Ist es das, was man sich wünscht, woran man Freude hat, was man begehrt, wonach man Sehnsucht hat? Aber es ist mehr als nur Wunsch, sondern der Wille umfasst auch, was ich dann wiederum bereit bin umzusetzen. Der Wille hat etwas damit zu tun, was ich dann auch angehe. Hat was mit Motivation zu tun. Es ist nicht ein Tagtraum, oh, schön wäre es, wenn, sondern mein Wille ist da zu erkennen, wo ich dann selbst aktiv werde, um etwas zu erreichen. Gott hat einen Willen. Damit ist schon etwas ganz Grundlegendes gesagt. Gott ist nicht nur eine diffuse Kraft, nicht nur ein Prinzip. The Force, wie in Star Wars. Sondern Gott ist eine Person und hat einen Willen. Das heißt, er hat Sehnsüchte und Wünsche und auch die Motivation und die Kraft, Dinge umzusetzen. Und damit zeigt uns der Wille Gottes seinen Charakter. Das führt uns tief in die Geheimnisse Gottes hinein, in das Zentrum seines Wesens. Hier erkennen wir, wer Gott ist. Wie stellen wir uns Gott vor? Wie sollen wir uns Gott vorstellen? Paulus sagt, er hat uns nicht in Unkenntnis gelassen. Er hat uns dieses Geheimnis mitgeteilt. Und das steht auch noch nach seinem Wohlgefallen. Es hat ihm Freude gemacht, diesen Willen zu erkennen, zu geben, mitzuteilen. Und das ist erstaunlich. Das ist eigentlich auch eine Ehre, muss man sagen. Wem vertrauen wir unsere Geheimnisse an? Was wir uns im tiefsten Inneren wünschen? Mit wem reden wir darüber? Wir sind da ganz vorsichtig. Nicht mit jedem, nur mit Menschen, denen wir wirklich vertrauen können. Weil das was sehr Tiefes, Wichtiges, Verletzliches ist. Und Gott, der Schöpfer, teilt uns seinen Willen mit. Ein Kirchenvater, Chrysostom, sagt dazu, sonderbar, welche Freundschaft. Er sagt uns seine Geheimnisse, die Geheimnisse seines Willens, als ob er damit die Dinge in seinem Herzen offenbart. Es ist was zum Staunen, dass der Schöpfer uns, unzuverlässige Menschen, seinen Willen mitteilen würde. Es darf uns Mut machen, der Schöpfer möchte, dass wir ihn kennen. Hat sich deswegen mitgeteilt. Aber dafür brauchen wir eben eine besondere Offenbarung. In Wort und Tat. Es fängt im Alten Testament auch damit an. Zum Beispiel, dass Gott zu Abraham spricht und ihn beruft. Oder dass Gott Israel aus Ägypten herausführt, durch die Wüste ein Land schenkt, Gesetze gibt, immer wieder spricht, durch Tat und durch Wort. Erkennen wir nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern vor allem, was für ein Gott das ist. Wir erkennen seine Liebe, seine Treue, seine Gerechtigkeit, Heiligkeit, Souveränität, seine Leidenschaft. Dinge, die wir bei der Betrachtung der Schöpfung alleine nicht erkennen. Und dann kommen wir zum neuen Bund und Gott spricht nochmal ein besonderes Wort. Das ist Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir lesen im Hauskreis das Johannesevangelium und immer wieder sind wir darüber gestolpert und gesehen, warum ist Jesus gekommen? Um uns den Vater zu zeigen. Das ist die Offenbarung Gottes in Vollendung. In Christus wird Gott in besonderer Weise geoffenbart. Das Geheimnis seines Willens. Und was ist eigentlich der Wille Gottes? Jetzt kommt ein komplizierter Paulus-Satz. Für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde ist, in ihm. Was ist der innerste, tiefste Wunsch Gottes? Was ist das Geheimnis seines Willens? An was arbeitet er? Alles in Christus zusammenzufassen. Für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten, das ist ein bisschen komisch, holprig, ein bisschen schwer zu verstehen, typisch Paulus. Ich habe meinen Griechisch-Joker gezogen und meine Tochter, die ein bisschen Griechisch kann, hat es in der Schule gehabt, könnte mir da ein bisschen helfen. Man kann es, also das Wort Oikonomia bedeutet so viel wie Haushalt. Das heißt, eine Verwaltung in einem Haushalt kann man sich darunter vorstellen. Und so kann man sagen, die Verwaltung Gottes, dieser ganze Kosmos ist ja sein Haushalt und er verwaltet das. Und das alles soll verwaltet werden, zum Ziel geführt werden bei der Erfüllung der Zeiten. Man könnte es vielleicht umschreiben, Gott schafft in seinem Haus Ordnung durch alle Zeiten. Und das ist nötig, denn diese Welt ist Chaos. Ich meine, neuer Tag, neuer Krieg, hat man das Gefühl. Jetzt ist es halt der Iran. Man kommt ja gar nicht mehr mit, so ungefähr, was auf der Welt gerade passiert. Und in unserem eigenen Herzen, im Leben gibt es auch genug Chaos. Das ist wichtig, dass Gott Ordnung schafft. Das brauchen wir, das ist unsere Hoffnung. Gott hat keine Freude am Chaos. Und wie schafft er denn Ordnung? Das ist ein schönes Wort. Durch Anekephaleiomai. Anekephaleiomai. Durch das Zurückführen, Zusammenfassen in Christus. Das bedeutet auch Summe bilden. Das fand ich ganz, ganz nettes Bild. Also wenn wir unsere Berechnungen machen, ja, dann stellen wir eine Rechnung auf, die ganzen Zahlen und unten kommt ein Strich und dann kommt die Summe hin. Und anscheinend haben, ich weiß nicht, ob alle Griechen, aber anscheinend haben manche Griechen oder vielleicht auch alle, die Summe nicht unten geschrieben wie wir, sondern oben drüber. Das heißt, es war wie die Überschrift. Diese Summe ist die Zusammenfassung von diesen ganzen Zahlen, die hier unten sind. Christus wird an den Kopf gesetzt von dem ganzen Zahlenchaos des Lebens und alles wird zusammengefasst in ihm. In ihm heißt durch ihn. Im Epheserbrief lesen wir das, Paulus Apostel nach dem Willen Gottes. Aber durch Christus, es ist ja Christus, der ihm erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus. Das war ja die Bekehrung, die Begegnung mit Jesus. Durch Christus wurde er bekehrt und Apostel Gottes. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, Gott. In Christus, heißt es in Vers 3. Gott hat uns erwählt. In Christus. Er hat uns vorherbestimmt, Vers 4, Vers 5 und 6, durch Christus. Er schenkt uns Erlösung. Durch was? Durch Christus, durch sein Blut. Alles, was Gott tut, wird durch Christus vermittelt. Er ist sein Werkzeug, könnte man vielleicht sagen. Aber mehr noch, wichtiger noch, er ist das Ziel. Er selbst ist nicht nur das Werkzeug Gottes, um irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern er selbst ist das Ziel. Alles soll zu Christus geführt werden und unter seine Herrschaft gebracht werden. Alles, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist. Das erinnert mich an 1. Korinther 15, wo Paulus diesen Gedanken ein bisschen ausführlicher formuliert. Er spricht vom Ende. Dann das Ende, wenn er das Reich, also Christus, das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, also Gott selbst. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Das ist so eine Gegenseitigkeit, damit Gott alles in allem ist. Das ist das Ziel des Willens Gottes. Darauf steuert Gott zu, mit seiner Heilsgeschichte. Und das ist ein Grund, Gott zu preisen und Gott zu danken. Denn es ist ein gutes Ziel. Wie stellt man sich den Himmel vor? Nicht so einfach. Es gibt nicht ganz so viel in der Bibel, was uns den Himmel beschreibt. Die Bibel ist erstaunlich sparsam damit. Und manchmal wünscht man sich vielleicht, ja Gott, noch ein paar Details, das wäre schon gut. Aber wirklich? Wollen wir wissen, wie viel Karat Gold die Straßen haben? Also was genau suchen wir? Welche Details würden uns wirklich befriedigen? Wir würden es wahrscheinlich eh nicht verstehen, weil es eine andere Dimension ist. Aber hier zeigt uns Paulus eigentlich etwas noch Wichtigeres. Er zeigt uns tatsächlich die Zukunft, das Ziel, indem er uns zeigt, wer das Ziel ist. Es ist Christus. Es ist eigentlich relativ egal, wie die Beschreibung ist. Hauptsache Christus ist dabei. Wenn wir ihn kennen und ihm vertrauen, dann können wir uns sicher sein, dass der Himmel wunderbar sein wird. Wir müssen nicht auf irgendwelche Edelsteine hoffen oder irgendwelche Dinge. Die können uns nie die Herrlichkeit des Himmels wirklich beschreiben. Das Entscheidende ist, wer das Ziel ist. Und da sagt uns die Bibel sehr viel. Wir haben viele, viele Seiten über Christus. Wir können ihn studieren, ihn kennenlernen. Und das ist eigentlich das Ziel des Geheimnisses des Willens Gottes. Alles soll in Christus zusammengefasst werden. Zur Ehre des Vaters. Amen.
Oder frage ich mich zumindest, warum sind die Leute Freunde mit mir? Warum wollen die mit mir abhängen oder so? Ich denke, in der Ehe kommt es wahrscheinlich auch relativ häufig vor, dass man sich fragt, so warum hat er jetzt mich ausgesucht? Es gibt so viele andere Menschen. Und vor allem, weil wir unsere Fehler kennen und vielleicht, weil die anderen unsere Fehler sogar noch mehr kennen, weil die eben an der Empfängerseite sind von dem, was wir manchmal machen. Und deshalb stellt sich dann auch die Frage, warum hat Gott uns ausgewählt? Das ist eine sehr, sehr valide Frage, wenn man sich anguckt, was wir so machen. Aber trotzdem hat er uns ausgewählt. Und das ist ein Fakt, der unumstößlich ist, der sehr schön ist auch für uns, an dem wir uns sehr freuen können. Das ist auch ein Aspekt, in dem man Gott eben dafür danken kann, dafür preisen kann. Zwar hat Paulus das auch formuliert in Epheser 11, in den Versen 11 und 12, beziehungsweise im ganzen Teil, aber hier auch besonders. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Ja, ich bin noch nicht so neu in diesem Predigt, in diesem Predigt machen. Und ich fand den Vers ziemlich böse. Weil der Papa hat gesagt so, ja, schau dir dann die griechischen Wörter an, guck, wo die alle vorkommen, guck, was das alles bedeutet. Habe ich also gemacht, habe mir den Erbteil angeguckt, dieses ein Erbteil erlangt, das ist griechisch, ich traue mich irgendwie nicht genau, das auszusprechen. Irgendwie Eikleirotamen. Okay, sie guckt böse, sie schüttelt den Kopf, ich lasse es. Das ist ein langes Wort auf jeden Fall. Ja, also das basiert auf dem Kleiroo. Das ist das Verb und dann vorne und hinten Präfix und Suffix sind immer Fall und auf welches Wort das sich bezieht und so. Das ist dann ein bisschen verwirrend, da will ich nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall dieses Kleiroo, auf dem das basiert, das heißt zuweisen, vor allem im Kontext von irgendwas losen. Und das Nomen dazu, das Kleros, das heißt dann Anteil oder auch Erbe. So, und wenn man sich das Wort anguckt, merkt man schnell so, es kommt gar nicht im Neuen Testament vor. Das ist das einzige Mal, wo Paulus das verwendet, das ist das einzige Mal, wo irgendjemand im Neuen Testament dieses Klerotamen verwendet, dieses Verb jetzt spezifisch. Also muss man dann ins Alte Testament gehen. Da hat man mehrere Stellen, ich habe mal drei rausgesucht. Einmal 4. Mose 18, Vers 20, da sagt Jahwe zu Aaron, wenn die Israeliten in ihr Land kommen, wirst du keinen Grundbesitz unter ihnen erhalten, denn ich bin dein Anteil und dein Besitz unter ihnen. Also hier ist jetzt Gott das Erbe oder der Anteil, dem Aaron zugewiesen wurde. Psalm 16, Vers 5 steht, oder schreibt der Psalmist, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Also hier wieder der Herr als Anteil und Erbe. Aber dann in Psalm 33, Vers 12, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Also jetzt sind die Rollen vertauscht. Jetzt ist das Volk, oder jetzt sind wir, wenn man das auf uns bezieht, jetzt sind wir das Erbe Gottes. Ja, das ist nicht super klar. Man kann jetzt nicht eine Bedeutung direkt daraus ziehen und das auf den Text klatschen. Deshalb wurde es auch eben so übersetzt, dass wir den Erbteil erlangt haben. Ja, auch wenn man da ein bisschen verwirrt sein kann. Und ich finde persönlich dieser andere Aspekt von dem, dass wir eben das Erbteil von Gott sind, also dass Gott uns als Erbe hat, uns als etwas hat, was ihm gehört, finde ich passt relativ gut sogar in den in den Text, in den Kontext von Epheser. Wenn wir in die Verse vorher gucken, dann kommt viel, dass wir auserwählt sind oder dass wir zur Sohnschaft vorbestimmt sind und so eben berufen sind, schon vor Anbeginn der Zeit eben von Gott zum Erben. Ja, ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Noch zu dem anderen, wie es hier übersetzt wird, das ist auch sehr plausibel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine falsche Übersetzung ist. Ich will vielleicht einen anderen Aspekt, den man auch in diese griechische, in diese griechischen Worte reininterpretieren kann, vielleicht auch ansprechen, der auch biblisch ist. Aber hier, das passt vor allem auch relativ gut, dass wir ein Erbe im Himmel haben. Das sagt auch Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Ja, das ist dann ein bisschen expliziter, da wird dann explizit gesagt, dass wir ein Erbe im Himmel haben. Das ist dann ein bisschen eindeutiger, ist man nicht so verwirrt von dem Text. Ja, also dieser Aspekt von dem, dass wir ein Erbe im Himmel haben, ist auf jeden Fall sehr biblisch. Also da will ich nichts gegen sagen. Genau, aber diese andere Übersetzung fand ich relativ spannend und da wollte ich ein bisschen den Fokus drauf legen. Genau, eben, dass wir von Gott auserwählt sind, dass er sich entschieden dafür hat, uns als Erbe eben zu bekommen. Ja, und ich habe mich da ein bisschen erinnert an meine Kindheit, wenn man sich irgendwas gewünscht hat zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann klingelt der Postbote und dann kommt das Paket an und dann liegt das Paket im Keller oder im Arbeitszimmer. Aber es sind noch ein, zwei Wochen bis Weihnachten oder bis zum Geburtstag und da weiß man, es ist da und ich werde es bekommen, aber ich habe es noch nicht. Es war immer ein bisschen furchtbar. Muss man immer lange warten und geduldig sein. Ein bisschen stelle ich mir so dann auch Gott vor. Paulus sagt, dass wir schon vor Beginn der Zeit auserwählt wurden. Aber es ist eine lange Zeit. Es ist länger als nur ein, zwei Wochen, auf die Gott auf uns wartet. Und man kann auch sagen, dass wir noch nicht komplett zu Gott gehören. Es wird noch eine Zeit kommen, wenn wir im Himmel sind, wo wir dann vollendlich oder vollkommen bei Gott sein werden. Gerade sind wir noch rumgerissen vom Alltag, von dieser Welt. Und wir gehören eben noch nicht vollkommen ihm. Wir sind ihm vorbestimmt, wir sind das Geschenk, das ihm gehört, das er bekommen wird. Aber wir gehören noch nicht ihm, er kann noch nicht die volle Gemeinschaft mit uns genießen. Und das ist ist eine schöne Idee, an die man nicht so oft denkt. Oft denkt man sich so, okay, ich freue mich auf den Himmel, ich freue mich auf Gemeinschaft mit Gott, weil dann wird es mir gut gehen, dann werde ich Spaß dran haben, dann werde ich mich freuen. Aber umgekehrt, dieses Gott hat uns auserwählt und er wartet sehnsüchtig im Himmel auf uns, bis wir dann bei ihm sind. Das ist irgendwie ein Aspekt, an dem man nicht so häufig denkt. Ich glaube, es ist ein relativ schöner Gedanke, den man sich immer wieder in den Kopf rufen kann, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist auch relativ offensichtlich, dass er auf uns sehnsüchtig wartet. Das ist kein weit hergeholter Aspekt, sondern er liebt uns und er hat seinen Sohn geopfert für uns. Also es ist nicht nur, dass er sich das Geschenk gewünscht hat und dann kam es, sondern er hat sehr viel geopfert für dieses Geschenk. Und deshalb freut er sich dann umso mehr, so freut er sich dann eben umso mehr auf uns, dass wir dann mal bei ihm sind. Genau. Paulus schreibt, dass wir vorherbestimmt sind, aber er schreibt auch, warum das der Fakt ist. Zwar in Vers 12, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Ist wieder ein bisschen kleine Übersetzungsschwierigkeiten mit dem, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben, klingt sehr jüdisch. Also es kann man vielleicht so sehen, dass Paulus aus dem Blick der Judenchristen redet zu den Heidenchristen der Epheser. Was ich nicht ganz unterstützen würde, weil in den Versen drumherum redet er viel von wir und dann bezieht er auch immer die Epheser mit ein und dann jetzt diesen Bruch zu machen von dem wir mit den Christen generell zu den wir zu den Judenchristen ist ein bisschen abrupt. Deshalb glaube ich eher, dass er damit meint, die Christen, die ja vorher schon gläubig waren, bevor er zu den Ephesern gekommen ist oder bevor die Epheser eben zum Glauben gekommen sind. Es wird auch passen, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Einige Christen hoffen auf Jesus, dass er bald wiederkommen wird. Deshalb wird es da relativ gut passen, denke ich. Deshalb ist das meine Überlegung, dass das nicht die Trennung zwischen Juden und Christen ist, oder zwischen Judenchristen und Heidenchristen, sondern eben zwischen Christen, die damals schon gläubig waren und Christen, die erst ja, ein bisschen später zum Glauben gekommen sind. Was nur eine meine eigene Überlegung. Also ich kann da natürlich auch falsch liegen, deshalb will ich das ein bisschen differenzierter sehen. Aber auf jeden Fall kann man das trotzdem auf uns beziehen, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Und darauf will ich dann ein bisschen den Fokus legen mehr. Zum Preis seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Deshalb haben wir die paar Lieder gesungen. Immer Gott loben, das fällt uns relativ einfach. Ja, man singt Lieder, man betet und man lobt Gott darin. Oder man sieht die Schöpfung und man denkt sich, danke Gott. Und das ist dann auch ein Aspekt, wie man Gott loben kann. Aber Gott zu loben geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Das schreibt Paulus dann auch selbst im Philipperbrief. Ja, auch Kapitel 1, Vers 10 und 11. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen. Erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Also wenn wir rein und tadellos vor Gott stehen, dann wird Gott so geehrt und gelobt. Das ist vielleicht irgendwas, was man ein bisschen komisch findet. Es ist nicht irgendwas Aktives, was wir zu Gott machen, sondern wir leben rein und tadellos. Aber es ist kein direktes Lob an Gott, würden wir denken. Aber es ist tatsächlich nicht so, sagt Paulus. Sondern unsere Aufgabe, wenn wir Gott loben, ist es, oder wenn wir Gott loben sollen, ist es auch ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Und dass Gott dadurch auch gelobt wird. Wenn wir in Epheser bleiben, Verse 5 und 6, da steht, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Also hier sieht man, wir loben Gott nicht, aber trotzdem wird Gott gelobt. Es ist kein nicht nur darauf beschränkt, dass wir jetzt irgendwie Lieder singen oder so, sondern einfach, wenn man die Liebe Gottes sieht, dass er sich dafür entschieden hat, uns zu seinen Kindern zu machen. Allein der Fakt, der lobt schon Gott. Und wenn wir das dann nach außen zeigen, dass wir zeigen, wir sind von Gott geliebt, dass wir diese Gnade von Gott empfangen haben, dann loben wir Gott damit. Dann ist das ein Zeichen von Gottes Gnade, von Gottes Kraft, von Gottes Liebe. Und indem wir das nach außen hin zeigen, loben wir Gott damit. Also wenn die Leute uns sehen als liebende Menschen, als gute Menschen, dann ist das eben ein Lob Gott gegenüber, weil wir ja nur durch ihn so lieben und so leben können. Also das Lob Gottes, das bezieht sich nicht nur auf Lieder singen, auf Beten, sondern auch auf, wie wir uns verhalten, wie wir leben, wie wir im Umgang mit anderen Menschen sind. Und dass wir dadurch dann eben diese Liebe Gottes zeigen. Ich glaube, Paulus hat ja auch geschrieben, dass sie uns dran erkennen werden, dass wir Christen sind, wenn sie unsere Liebe sehen. Und ebenso ist es nach außen hin dann so ein Zeichen von Gottes Gnade, von Gottes Liebe und dann weiterführend eben ein Lob Gottes. Ja, also zusammenfassend, Gott hat uns auserwählt vor Anbeginn der Zeit und er wartet sehnsüchtig auf uns. Und das ist eben ein großer Grund, warum man ihn preisen soll, warum man ihn preisen darf, diese Gnade, die er uns zugewiesen hat. Und dann, wozu hat er uns auserwählt? Zum Loben eben, dass wir seine Gnade offenbaren, dass wir durch ihn ein gutes Leben führen, dass wir eine generelle Dankbarkeit haben, auch für das, was um uns rum ist, für die Natur, für die Menschen um uns rum. Ja, und dass wir so dieses Lob Gottes in unserem Herzen tragen und so nach außen tragen. Amen.